Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Die Leute, denen man nie widerspricht, sind entweder die, die man am meisten liebt oder die, welche man am geringsten schätzt.
Oh.
Ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 bis 1916. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ich bin immer so glücklich über die Zitate, die du findest. Und dann immer, also sehr oft, nicht immer, aber sehr oft auch aus dem 19. Jahrhundert von Literatinnen, die wir mal in der Schule hatten und wieder vergessen haben. Erklär mir das
aber
Zitat.
Immerhin kennen doch viele Marie von Ebner-Eschenbach.
Ja, ja.
Und tatsächlich, also du hast es in der letzten Folge so schön erzählt, dass ich mich seit vielen Jahren mit Zitaten beschäftige und Zitate von Frauen auch historischen vor allem sammle. In keiner Zitatensammlung findet man viele Frauen. Ne? Meistens ist das Männer und Marie von Ebner-Eschenbach. Deswegen kennen sie wirklich viele. Ich finde ihre Zitate oftmals brillant, so auch dieses. Die Frau selber hat natürlich auch eine ganz, ganz spannende Biografie. Und ich will nur zwei Punkte nennen. Also sie kommt aus sehr, sehr gutem Hause. Ihre Eltern waren Baron und Baroness. Die Baroness war aber sehr, sehr schnell tot, wie so viele Frauen starben, nicht nur im 19. Jahrhundert. Ne? Und sie hatte dann aber das Glück, dass irgendwie die vierte Frau ihres Vaters, der dann sehr schnell weitere Frauen
geheiratet
zu Tode gebracht hat.
Genau. Im Kindbett gestorben sind, ja.
Die hat sie sehr gefördert und sehr gebildet. Das heißt, Marie von Ebner-Eschenbach hatte eine gute Bildung, hatte spannenderweise dann auch eine sehr sichtbare Karriere im 19. Jahrhundert bereits. Und war damals schon zu Lebzeiten sehr bekannt und sehr einflussreich, war 1900 die erste Frau, die eine Ehrendoktorwürde der Universität Wien bekommen hat.
Ach, super.
Und Marie von Ebner-Eschenbach hat 1910 einen eigens für Frauen, für Schriftstellerinnen ausgeschriebenen Preis gestiftet. Also auch da
toll.
Interessant. So, ja. Warum jetzt dieses Zitat?
Die
Leute, denen man nie widerspricht, sind entweder die, die man am meisten liebt oder die, welche man am geringsten achtet. Sprach mir ehrlich gesagt aus der Seele. So das Thema Debattenkultur, wie gehen wir eigentlich mit anderen Meinungen um, wie gehen wir auch mit Widerspruch um, manchmal auch in uns selber, ist ja mit ein Thema von die Podcastin schon immer, ne? Austausch von Positionen, Austausch von Perspektiven, Austausch von Argumenten und auch das Thema, welche Rolle spielt Widerspruch, spielt Austausch von Argumenten in einer Demokratie, ist ja ein ganz, ganz zentrales. Genauso in der Presse.
Und jetzt schlage ich natürlich wieder zu. Jetzt schlägt die La Stempfli wieder zu mit ihrer altmodischen, mit ihrer jahrtausendealten, klaren Überzeugung und Diktum, was die Frauen eben völlig falsch gemacht haben. Verwechsle nicht privat und öffentlich.
Yes!
Es gibt... das wolltest du gerade sagen. Es
natürlich.
Gibt wirklich, ja, aber das Zitat ist ja aus dem 19. Jahrhundert und im Bürgertum. Und auch dort war oft nicht klar, was ist öffentlich und was ist privat, weil die Frauen in den Privatraum geschoben wurden. Das ist ja die große, also es gibt ganz viele Kreuze, die Frauen tragen müssen, aber eines der schlimmsten Kreuze ist dieses, das Private wird politisch, eigentlich bedeutend, die sogenannte Frauenfrage muss politisch öffentlich verhandelt werden, wie es die alte Frauenbewegung noch gesagt haben. Aber aus diesem Private, das Private ist politisch, machen die Zoomer und Millennial-Frauen jetzt, das Politische ist privat. Und sie bringen uns den Totalitarismus wieder in die Demokratie. Deshalb, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem Widerstand gegen die Geliebten und dem Widerstand im öffentlichen Raum.
Ja und nein. Und da habe ich meine These.
Okay.
Wahrnehmung. Mir ist in den letzten Monaten aufgefallen und ehrlich gesagt wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich vermehrt auf Menschen und tatsächlich auch im engsten Freundeskreis stoße, die das gar nicht mehr kennen, Widerspruch zu erleben.
Ah.
Weder im Privaten, in Diskussionen mit Freunden, Freundinnen, noch beruflich.
Ah, ne?
Und spannend. Das prägt Wahrnehmung von Widerspruch. Und da hast du eine absolute Verbindung von privatem Erleben und Umgang im öffentlichen Raum beziehungsweise Wahrnehmung von Debatten im öffentlichen Raum. Wenn du im Privaten nicht lernst, mit Widerspruch, mit anderen Meinungen umzugehen, weil du in einer Bubble bist, der Einigkeit, ne? Potenziell auch von Menschen, die ähnlich gebildet sind, die ähnlich politisch sich interessieren oder auch nicht interessieren, ähnliche politische Verankerung haben, sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, ne? Bubble.
Mhm.
Und dann feststellst, oh, es gibt irgendwie Diskussion über was auch immer.
Mhm.
Meine Erfahrung ist, dass diese Debatten, die geführt werden müssen, als sehr viel gefährlicher, auch bedrohlicher, auch die eigene Welt bedrohender wahrgenommen werden. Und das ist schon eine interessante Entwicklung.
Ja, da hast du einen ganz wichtigen Punkt. Das ist tatsächlich generationenbedingt. Also ich habe das auch mit meinen Kindern erlebt und immer wieder mit den Studierenden, den jungen, tollen Menschen, die tatsächlich Kritiken von mir oder auch nur ganz normale Sätze als wahnsinnig provokativ, wahnsinnigen Angriff empfinden. Und eben ich sage dann immer, ich habe noch gar nicht begonnen, wirklich Widerspruch zu leisten. Und das ist tatsächlich der Trend. Also das hat dann mit Kultur zu tun und dem Menschen als radikal soziales Wesen, das offensichtlich in den letzten 20 Jahren die Menschen irgendwo in Watte gebettet wurden. Dann aber gleichzeitig, es sind ja die gleichen Leute, die eben schockiert sind, wenn du sie direkt ansprichst. Ich auch mit meiner Körperlichkeit aufstehe und ganz klar meine Meinung sage.
Hätte ich auch
das
Angst,
sind sich Frauen nie gewöhnt, oder die jungen Männer. Die flippen völlig aus. Die flippen echt völlig aus. Ja, eben auch du bist es nicht gewohnt. Ich finde einfach...
Doch, natürlich, ich mache das beruflich. Also ich habe jeden Tag Verhandlungssituationen.
Ja,
meine
genau.
Aufgabe ist es, zuzuhören.
Mhm.
Meine Aufgabe ist es, zu verstehen, was ist die Position von meinem Gegenüber, meine Haltung, die ich beruflich vertrete, darzubringen, zu gucken, wo liegen Punkte, wo wir übereinstimmen. Mhm. Meine Aufgabe ist Konsensfindung.
Ja, das ist jetzt anderes, als was ich von der Situation erzählt habe, wenn ich einen Vortrag, eine Vorlesung habe und ganz klare Positionen vertrete, die dann von der Bubble, und ich habe den Satz noch nicht fertig gemacht, die von der Bubble, diese Weichgespülten, als Aggression empfunden wird. Diese Bubble, diese Weichgespülten, die einknicken, wenn du ihnen nur sagst, also bitte...
du liegst falsch.
Nein, genau, du bist völlig falsch. Du bist wirklich... Das funktioniert in deiner Argumentation nicht, und zusammenbrechen, weinen und schreien, das sind genau die, die dann hinter sogenannten Pro-Palästina-Bewegungen hinten her schreiten und schreien und die Vernichtung Israels fordern mit verklausulierten Slogans.
Ja,
das sind
natürlich
genau dieselben.
Aber es gibt auch noch andere. Ja, du hast da recht, aber nicht nur die. Nicht nur die. Und ich glaube, du hast auch in einem anderen Punkt recht. Das ist ein Prozess, der nicht ganz neu ist, ne? Der wahrscheinlich so vor 20 Jahren eingesetzt hat.
Mhm.
Warum, würde mich interessieren von deiner Seite. Ich glaube, dass das sehr verstärkt wurde in der Pandemie durch die Vereinzelung.
Ah, ja.
Wir waren zu Hause, wir hatten Kontakt vor allem mit Gleichen, ne? Also mit engen Freunden. Und wenn dein Freundeskreis nicht besonders heterogen ist, nicht besonders unterschiedlich ist, dann hat das was mit Wahrnehmung zu tun. Das hat jetzt nichts mit Pandemie zu tun und dem Pandemie-Thema, ne? Sondern mit unserer Gewöhnung daran, keinen Widerspruch zu erleben.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Comfortzone, oder? Also es ist ja im Privatraum, auch mit unserer digitalen Arbeit, oder? Ich merke auch, wie die jungen Menschen Mühe haben, rauszugehen. Und das hat sicher mit der Pandemie-Erfahrung und der digitalen Revolution zu tun. Weil es ist immer ein going out of the comfort zone. Wenn du dich im öffentlichen Raum begibst, in überfüllte U-Bahnen, überfüllte Straßenbahnen, überfüllte Städte, Innenstädte, das ist immer auch eine Challenge, oder? Also wenn du an öffentliche Veranstaltungen gehst, ins Theater gehst und wieder hundertprozentig 1:1 pro-Palä, also irgendwie Hamas-Kuschlerei in Form von pro-palästinensischen Slogan hörst und du bist da allein in der Masse, das ist alles out of the comfort zone, das ist nicht nur angenehm. Und gerade ich als Frau in einer sehr muslimisch geprägten Nachbarschaft, eben mit meinem Körper, mit meinem Auftreten, das ist auch immer eine Out-of-the-Comfort-Zone, weil ich allein durchs Auftreten in sehr islamisch geprägten Nachbarschaften eine Provokation darstelle. Und das finde ich schon spannend, das hat sich schon
verändert.
Ja, aber
nicht nur, auch Vorbild. Also auch ich lebe in Kreuzberg, ne? Meine Nachbarschaft, ich glaube, mein Mann und ich sind, es gibt noch einen Nachbarn, ein Nachbarpärchen, die haben auch deutsche Namen oder germanisch klingende Namen. Yes. Ansonsten Libanesen,
ist ja auch gut. Ich meine nicht das.
Und unser Zusammenleben ist großartig und hervorragend. Warum? Weil das Ältere sind, die oftmals so in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind, deren Kinder, Enkel jetzt gerade in Deutschland aufwachsen und die sich was völlig anderes wünschen, ne, für diese Generation.
Ja. Jetzt sind wir in einem ganz, ganz falschen Fahrwasser. Das habe ich überhaupt nicht sagen wollen.
Nein,
weil jetzt kommen wir ganz nah an diese eine völlig verdammte Diskussion des Hashtag Stadtbild, weil Friedrich Merz in einem Halbsatz irgendwas von Stadtbild geredet hat. Und da will ich mich überhaupt nicht anschließen. Das ist nicht, was ich
gemeint
habe.
Drum lass mich einmal zurückgehen zur jungen Generation und noch einen Satz sagen. Ich glaube, dass dieses Erleben in der Pandemie, diese Vereinzelung, die über mehrere Jahre ja ging und immer noch nachwirkt, für Junge einfach natürlich viel, viel größere Auswirkungen hatte, weil es einen größeren Prozentsatz ihres bisherigen Lebens ausmachte.
Ja,
Leute wie ich oder du, die schon gefestigter sind, auch in sozialen Kontakten und auch im Erlernen von demokratischen Prozessen und Austausch oder einfach das Leben von Meinungsfreiheit, ne? Artikel 5 GG. Das ist so ein Thema. Also Frustrationstoleranz ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Und auch Toleranz von anderen,
aber da
von Widerspruch.
Absolut. Ich habe dort einfach die These gebracht mit dem Out of the Comfort Zone. Ich will echt nicht die Stadtdiskussion. Ich bin völlig falsch verstanden.
Ich habe die gar nicht auf dem Zettel. Du sprichst sie schon zum zweiten Mal an.
Ich wollte, dass der Mensch als radikal soziales Wesen hat auch einen wahnsinnigen Bequemlichkeitsanteil. Und ich finde, Commodity is the biggest traitor. Die Bequemlichkeit ist die größte Verräterin. Das wollte ich eigentlich sagen. Es ist tatsächlich bequem. Es ist viel bequemer, zu Hause zu sitzen, auf Ex zu wüten oder TikTok ist es für die Jungen oder irgendwelche Retweets oder Filmchen zu verbreiten der Terroristen, ist es viel angenehmer, als auf der Straße direkt mit den Menschen zu demonstrieren oder zu anti-demonstrieren. Also mit dem Körper auch dazustehen für eine ganz andere Auffassung. So weit sind wir
gekommen. Das ist richtig. Ich verstehe, dass du das sehr, sehr stark und auch nachvollziehbarerweise in den Kontext Hamas-Unterstützung stellst. Mir ist aber schon wichtig zu sagen, hier geht es auch um Widerspruch bei anderen Themen. Hier geht es auch um wie ja, gehen wir darum
das
um?
Ich verstanden, ja klar.
Ja, okay. Ja. Das war mir
ja, nee, es geht grundsätzlich um Widerspruch ertragen, ist nicht mehr eben seit 20 Jahren, und du hast noch so einen Nebensatz, würde mich interessieren, weshalb. Mhm. Und es geht um den Wegfall des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg war ein wahnsinnig streitbarer Krieg, weil auch um Kulturinstitutionen, Lehrinstitutionen gekämpft wurde. Oder also die linken Ideen mussten sich im Westen gegen ein funktionierendes kapitalistisches System durchsetzen. Das gab eine enorm große Spannungskraft und Streitkraft. Mhm. Und nach dem Fall der Mauer ist der Siegeszug des Kapitalismus, der sich nicht mehr beispielsweise um Wohlfahrtsstaat kümmern muss, hat dieser Siegeszug des Kapitalismus, so wie ich es beschrieben habe im Artikel Atlas wirft die sozialdemokratische Welt ab, zu einem System geführt, eben von globalem Freihandel, wo nur noch gewisse Begriffe, Sprachformen, britische oberflächliche Höflichkeit quasi zum globalen Standard in allen Institutionen wurde, peu à peu. Dass die kulturellen Unterschiede zugunsten einer extrem angloamerikanischen Umgangsform eingeebnet wurde. Und da sagt Elif Shafak beispielsweise, die türkische Schriftstellerin, britisch-türkisch-britische Schriftstellerin mit dem großartigen Roman Der Bastard von Istanbul, die hat ja beschrieben, was ist so anders in der Türkei und in Großbritannien. Und das würde ich auch unterschreiben für Menschen wie mit meinem Temperament, für gewisse europäische Regionen und Großbritannien. The Brits, they spit you in the face and hand you their handkerchief. Die Briten speien dir ins Gesicht, aber reichen dir gleichzeitig das Taschentuch, um es abzuwischen.
Ja, das,
und ich glaube, das hat Einzug gehalten. Auch diese Ausebnung, Einebnung von föderalistischen, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Temperamenten, dass wir auch im Dienste der Codes, der Digitalisierung uns natürlich ganz anders benehmen müssen im öffentlichen Raum. Deshalb flippen wir vielleicht aus im privaten Raum, bei den Tweets oder sozialen Medien. Aber im öffentlichen Raum, wie du sagst, ist immer mehr zu einem Verhandlungsraum der eigenen Sphäre oder auch der Verträge oder alles. Alles ist zu einem Vertrag, zu einer Verhandlung erklärt worden. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und wir haben eigentlich keine Regeln dazu.
Ja, also du bringst dieses Bild von, wie verhalten wir uns auf Twitter, ne?
Ja.
Und das wäre ja potenziell ein Widerspruch zu meiner Beschreibung, dass wir es nicht mehr kennen, andere Meinungen wahrzunehmen. Und da würde ich sagen, nein, wir nehmen das eben anders wahr. Also wir nehmen, also wenn diese meine Beobachtung wäre, viele erleben keinen Widerspruch mehr in ihrem echten Zusammenleben mit Menschen, ne? Freunden, Freundinnen oder auch Beruf, nehmen durchaus wahr, so Dissens oder andere Positionen, die aber sehr gerne als oder mit Empörung kommentiert wird, sowohl von Presse, Medien, als auch wiederum von Privatpersonen oder Bots in den sozialen Medien. Aber das ist nicht die individuelle Bubble, sondern das ist das andere. Wenn es nicht übereinstimmt mit meiner eigenen Position. Das heißt, das würde das eher befördern im eigenen privaten Raum. Und ich sehe da einen größeren Zusammenhang zur Wahrnehmung des nicht privaten Raums als potenziell du. Das befördert dieses in meinem Raum des Privaten soll nicht widersprochen werden, denn das wäre die Zerstörung.
Ja, also dass jeder Widerspruch als Angriff auf die Person empfunden wird. Da gibt es auch wieder zwei Dinge. Ich finde tatsächlich dass im Freundschafts- und Liebesbereich gewisse Dinge einfach mal unterstützt werden sollten, selbst wenn man die Person nicht begreift, die das tut. Also, dass es dort wirklich eine höhere Toleranz geben sollte. Also eben dort die Trennung zwischen privat und öffentlich. Ich sage immer...
Selbstverständlich. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, die Voraussetzung, mein Gegenüber, wo auch immer, in welchem Kontext auch immer, zu verstehen, ist, es verstehen zu wollen. Und wenn du jemanden liebst oder verwandt bist, hast du selbstverständlich, hoffentlich, eine größere Bereitschaft des Verstehen-Wollens und auch des potenziell Nachvollziehen-Könnens, woher eine Position, eine Argumentation kommt. Und dadurch einen Widerspruch auch eher akzeptieren zu können. Ich glaube, es gibt Themen, wo das sehr, sehr schwierig ist, ne? Wenn's um grundlegende Werte geht, beispielsweise von Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Ich kann ein konkretes Beispiel sagen. Ja. Für mich war es ein wirklicher Schock, als ich begriffen habe, dass mehrere Männer meiner Familie, mein Vater nicht, aber mehrere Männer meiner Familie, die ich sehr, sehr geschätzt habe, gegen die Einführung des Frauenstimmrechts gestimmt haben 1971 Wahnsinn. In der Schweiz. Das war für mich, als ich dachte, naiv, gut, es gibt irgendwie diese knapp 30%, die das damals abgelehnt haben, aber die sind ja nicht in meiner Familie. Doch, selbstverständlich waren alle in meiner Familie. Also das, und trotzdem ist es Familie und trotzdem gehst du damit um und trotzdem diskutierst du darüber, ne? Das jetzt als ein Beispiel, da gibt's noch weitere und ich glaube auch Unterstützung von Hamas-Propaganda ist momentan so ein ganz harter Kern, an dem viele, viele Freundschaften. Familien, was brodelt oder woran sie knapsen. Ne? Oder
ja, also, das ist für mich selbstverständlich. An Judenhass kann jede Freundschaft zerbrechen, wie Hannah Arendt gesagt hat. Es ist nicht entscheidend. Also es tut nie weh, was Feinde dir antun, die politischen Feinde, sondern was die Freunde eben nicht tun oder was die Freunde tun. Und da möchte ich nochmal auf privat und öffentlich darauf zurückkommen, wegen Hannah Arendt. Hannah Arendt wird immer im Zuge als Geliebte von dem Heidegger genannt. Ich habe übrigens in einem anderen Kontext gerade wieder gelesen, wie Heidegger den islamistischen Vordenker Fadid wahnsinnig beeinflusst hat. Also der Heidegger ist wirklich, wirklich einer der ganz Bösen. Sehr spannend, sehr interessant, aber wirklich für Ideologen, ähnlich wie Jean-Jacques Rousseau, unglaublich manipulierbar im politisch-praktischen Handeln. Und ich plädiere ja bei Hannah Arendt immer darauf, also überhaupt auch bei Liebesbeziehungen von Freundinnen oder auch Freunden, ich brauche nicht in Paare hineinzusehen, wieso, dass die immer noch ein Paar sind. Das ist deren ihre Sache. Verstehst du? Das meine ich auch mit Trennung zwischen öffentlich und privat. Ich finde immer diese, weil ich habe das schon oft gehört von Freundinnen, und du machst das als Feministin, Anführungszeichen, oder? Und genau diese Sätze, das kann ich nicht ausstehen, das ist eine absolute Freiheitseinschränkung, eine moralisierende Politik, die gerade auf Frauen und die Disziplinierung auf Frauen hineingewendet wird. Du kannst dir nicht vorstellen, wie jahrzehntelang Frauen anderen Frauen vorgeschrieben haben, wie sie sich als Feministin oder als Frau oder und so weiter zu verhalten haben.
Doch, kann ich. Also auch das fiel auch in meine Lebenszeit und erlebe ich auch heute noch. Ja, aber das ist ja immer noch so. Warum? Weil wir von Männern eine Deformierung akzeptieren oder auch eine Widersprüchlichkeit, die wir bei Frauen nicht akzeptieren als Gesellschaft. Das ist, ne?
Das ist spannend. Ja, das ist spannend. Also Männern werden Ambivalenzen, Unterschiedlichkeit, Eigenständigkeit, Freiheit zugestanden, Frauen nicht.
Ja. Und da kommen wir zu einer guten Nachricht der Woche. Wenn du erlaubst,
mach ich unbedingt einmal weiter. Weg. Ja, ja, weg.
Good news, good news, good news. Gestern hat das portugiesische Parlament ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum erlassen, unter Berufung dezidiert auf die Rechte von Frauen. Damit geht Portugal den Weg wie Italien, wir sprachen letztes Mal darüber, Frankreich, Dänemark, Schweiz, Österreich, Bulgarien, Lettland, da gibt es überall schon ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum. In Deutschland gibt es es so nicht, da gibt es das in einzelnen Bereichen wie dem öffentlichen Dienst. Und natürlich hat Deutschland ein Vermummungsverbot bei Demonstrationen, aber es gibt kein Verbot der Vollverschleierung. Vollverschleierung heißt dezidiert übrigens nicht Kopftuchverbot. In Deutschland gibt es aber hier, wie auch in anderen Ländern, für den öffentlichen Dienst beispielsweise, für Lehrerinnen und Lehrer. In einzelnen Bundesländern übrigens auch für Schülerinnen. Habe ich gerade Lehrerinnen und Lehrer gesagt?
Ja.
Das ist natürlich
ja.
völliger Unsinn. Denn Lehrer dürfen Kopftuch tragen, es tut nur niemand. So. Also Schülerinnen, das gibt es. Aber eben kein Verbot der Vollverschleierung. Ich finde, das ist eine gute Nachricht aus Portugal.
Dazu möchte ich sagen, selbstverständlich, danke. Frauenrechte sind eben kein Nebenprodukt, sind kein Nebenprodukt von Demokratien. Sie sind an der Hauptfront jeder Zivilisation. Es gibt keinen feministischen Islamismus, es gibt keine Gleichheit unter der Scharia, deren Ausdruck eben die Vollverschleierung ist. Es gibt nur eine Zivilisation, die Frauen als Subjekte anerkannt hat. Und genau diese Zivilisation wird mit den Hijab-Befürworterinnen derzeit von außen massiv angegriffen und von innen verleugnet. Wenn Freiheit bleiben soll für Frauen, für ihre Körper, für die Wahrheit, dann muss der Westen nicht nur argumentieren, sondern genau solche Verbote handeln und siegen gegen die Eroberung der Aushöhlung der Frauen und Grundrechte. Da wollte ich dazu sagen.
Und weißt du, ich finde ja spannend, in Österreich wird ja gerade diskutiert, ein Kopftuchverbot für Kinder einzuführen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Entscheidend, ja.
Und also ich bin da sehr, also selbstverständlich sehr dafür und bin gespannt, wie die Debatte weitergeht. Weißt du, bei Österreich, ich habe das ja, also ich denke sofort an, was war das, 2017, Bundespräsident Van der Bellen rief auf, Frauen tragt aus Solidarität Kopftuch. Ne? Kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
Das ist immer meine Assoziation, wo ich denke, hey, weißt du, Van der Bellen, was wäre eigentlich passiert, wenn du zu dieser Pressekonferenz mit im Kopftuch erschienen wärst.
Genau.
Aber das ist
Aber diese Denkleistung ist Van der Bellen nicht zuzumuten. Frauenfreiheit ist eben kein moralisches Dekonstruktionsthema, wird aber so behandelt. Es wird ja immer unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit verhandelt, nicht realisierend, dass es einer ganz klassischen revolutionären Strategie entspricht der Islamisten. Hamas, Hezbollah unter dem Einfluss von Iran und den wichtigen Denken eben wie Fardid, Heidegger, dann Edward Said und wie sie alle heißen, diese postkolonialen Denker, die eine wahnsinnige Übermacht in allen öffentlich-rechtlichen Institutionen gekriegt haben. Das ist ja quasi wie in der Charta der Islamisierung der freien Gesellschaften im Westen ist es ja wie in der Charta festgelegt, dass es genau das Einfallstor des Islamismus im Westen geht, direkt über die Ausmerzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in Schulen und dann eben auch im öffentlichen Bereich. Und wir haben jetzt erstaunlicherweise seit 20 Jahren, also seit 9/11, ich war da auch Teil, weißt du, mit einer völlig falschen Toleranz überhaupt nicht realisiert, dass das Teil einer Strategie ist, einer politischen, revolutionären, antidemokratischen Strategie ist, um alle Fortschritte, die Frauen für Frauen erreicht haben, die eben in den Gleichstellungsgesellschaften des westlichen, der westlichen Demokratien bestehen, auszumerzen.
Du, und da kommt mir gerade was in den Sinn, weil hier passt Hannah Arendts Unterscheidung von öffentlich und privat hervorragend. Im Kanton St. Gallen gab es den Fall, dass eine Konvertitin Grundschullehrerin werden wollte. Und schon einen Vertrag hatte mit einer Grundschule.
Wahnsinn.
Und dann haben die Eltern protestiert und gesagt, wir möchten das nicht. Und die Schule, ich weiß jetzt gar nicht, wer Vertragspartner ist bei solchen Sachen in der Schweiz, ob es die Schule ist oder dann doch
der
eine
Kanton.
Höhere, der Kanton wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ja.
Hat dann den Vertrag für ungültig erklärt, da die Lehrerin, die angehende Lehrerin nicht bereit war im Schulunterricht, auf Kopftuch zu verzichten. Was sie privat macht, ist ja was anderes, aber
ja,
eben
absolut.
Öffentlicher Raum und Vorbildfunktion für Mädchen, beziehungsweise auch für Jungs. Naja, gut. Und darüber wird ja momentan in der Schweiz wieder sehr aktiv am Beispiel dieses Falles diskutiert, denn die Grundschullehrerin hat dann einen Job gekriegt, aber in einem anderen Kanton. Die ist jetzt in Luzern als Grundschullehrerin.
Boah.
Als Konvertitin.
Ja, der Luzern ist natürlich auch ein erzkatholischer Kanton, das ist ja klar. Also die Katholiken, also eben die Les Extrêmes se touchent, also die Erzkatholiken, die Erzorthodoxen, der Juden und die Islamisten, die können sich immer einigen auf eines, nämlich die Unterdrückung der Frauen und der Mädchen.
Ja.
Ja, also ist ja so klar.
Und weißt du, Schweizer Fernsehen hat ja verschiedene, also auch Radio, verschiedene Formate und unter anderem auch Satireformate. Ne? Und jetzt gibt es den, ach, wie heißt er denn, Renato Kaiser, der hat Satire über die Frau mit Kopftuch und das wäre doch gar nicht so schlimm gemacht, wo ich erstmal finde, ey, man muss sich über alles lustig machen, unbedingt, wir brauchen viel mehr Satire. Die Satire selber macht aber keinen Hehl draus, dass er das Problem rein privat sieht, rein individuell sieht und irgendwie, das ist doch nicht so schlimm, ne? Wo ich auch denke, Typisch Mann. Und gab es denn mal einen Satiriker, der mal mit Kopftuch durch Teheran oder von mir aus auch einfach nur Zürich, Bahnhofsviertel oder Neukölln gegangen ist und sich mal begleitet hat oder so? Das wäre mal eine satirische Aktion.
Ja, das wäre
und ich
mal
könnte
eine
mir
wirklich
vorstellen.
Multikulturaktion, ja.
Ja, das macht ihr nicht, Renato Kaiser.
Nee.
So.
Nee.
Das wäre mal, da könnte man mal so richtig sich lustig machen. Haha. So.
Es ist eine großartige, also vielen Dank für die gute Nachricht für den Kanton St. Gallen und für die absolut deprimierende Nachricht im Kanton Luzern. Und diese Individualisierung der Frauenfrage geht so weit, dass, deshalb, das war sehr spannend zu sehen, in der letzten Sendung vom 16. Oktober, also 15. und 16. Oktober hatte Markus Lanz eine ausschließliche Frauenrunde, also es saßen ausschließlich Frauen in seiner Runde. Hm. Der Markus Lanz musste das natürlich betonen, weil das ja nicht immer so passiert und die Sendungen sind aus unterschiedlichsten Punkten sehr sehenswert, nicht wegen der Qualität des Moderators, nein, um Himmels Willen nicht, sondern wegen dem Bösen, das auch in Frauen gerne weiterverbreitet wird. Darüber werde ich aber nicht reden, sondern er hat die letzte Sendung eben begonnen. Ja, jetzt habe ich doch beim Schminkraum gehört von einer der Journalistinnen aus der FAZ, habe ich gehört, dass es ein Rollback gibt für Frauenrechte. Das nehme ich überhaupt nicht wahr, sagt der Markus Lanz. Und er sagt das ungefähr 7-mal. Und die Frauen erklären ihm 7-mal, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg, doch, die Sichtbarkeit beispielsweise der deutschen Bundesregierung ist eine absolute männerchauvinistische Sichtbarkeit. Es ist auch die ganze Podcast-Szene ist eine absolute Männer-Chauvin-Angelegenheit. Wirklich von rauf bis runter. Und sie erklären das auch, dass eben überhaupt die Sichtbarkeit von Frauen ist in den letzten 10 Jahren massiv gesunken. Es wurden übrigens, nur zur Erinnerung, weniger Frauen in den Deutschen Bundestag gewählt als 2021. Und das hat natürlich dann die Journalistin sofort damit erklärt, weil die AfD so viel zugelegt hat. Und das ist tatsächlich, es ist
das
immer
ist
so,
ne?
Wenn rechte, rechtsextreme Parteien gewinnen, sinkt automatisch der Frauenanteil. Weil in rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien und in rechten Parteien die Frauen eben viel weniger Platz nehmen. Das heißt aber noch nichts über die Qualität der Gleichstellungspolitik der linken und grünen Parteien, wie wir leider in den letzten 5 Jahren feststellen wollten.
Und tatsächlich, also bei AfD, ne, klar, rechtsextrem. Es ist aber auch so, dass es in bürgerlichen Parteien weniger Frauen gibt und auch in liberalen Parteien weniger Frauen gibt. Ne? Das heißt, ab links gibt es weniger Frauen.
So. Mhm. Und da müssen wir jetzt dann dazu kommen, wieso ist dann links trotzdem so hundsmiserabel, was Frauenpolitik betrifft. Ich möchte noch eine gute Nachricht bringen, eine wirklich gute Nachricht. Warner Bros., das größte Major-Filmstudio der Welt, hat offiziell erklärt, dass der Aufruf, alle israelischen Filminstitutionen und Schauspieler zu boykottieren, fundamental gegen seine Werte und die Verfassung verstoßen würde. Das sind schlechte Neuigkeiten für Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, wie heißt sie, seine Frau, die Penelope Plupli-Cruz, Joaquin Phoenix und andere antisemitischen, judenhasserischen Hollywood-Scheinintellektuellen, die zu so einem Boykott aufgerufen haben. Das sind doch gute Nachrichten. Und ich finde tatsächlich, haben die wirklich gemeint, diese Idioten, es gäbe auch nur einen einzigen seriös geführten Hollywood-Konzern, bei dem der Boykott einer kompletten Personengruppe aufgrund ihrer Nationalität keinen massiven Vorstoß gegen Antidiskriminierungsrichtlinien darstellen würde.
Naja, gut, die meisten sind US-Amerikaner, aber sie sind eben Jüdinnen und Juden, ne?
Ja, ja.
Also, das hat nichts mit Nationalität zu tun.
Nee, sondern aufgrund ihrer, oder die in Israel arbeiten. Sie haben ja auch für alle einen Boykott aufgerufen, die in Israel als Künstlerinnen auftreten. So oder so, es sind Good News, obwohl Warner Bros. Natürlich nicht mehr den Stellenwert hat, den er noch vor 20 Jahren hatte.
Okay.
Das war aber die gute Nachricht. Eigentlich heute wollte ich nicht über den Islamismus reden, habe aber einen islamistischen Aufhänger. Aber den hast du auch zuerst retweetet. Ich möchte aber hier explizit Heiko Heinisch dafür danken, für das Bild vom Frauenstreik in Österreich. Möchte ich hier danken. Aber Isabel Rohner, erzähl, um was geht es? Und dann möchte ich eine Theorie bringen, weshalb Frauen böse sind.
Oh, polemisch dann kündige ich schon mal die Gegenrede an.
Es war polemisch formuliert.
Ja, ja, ja. Nee, es ist auch schön. Also ich erzähle mal ein bisschen was zum Frauenstreik, denn am 24. Oktober jährt sich ein ganz großartiger, toller Frauenstreik, ein extrem wichtiger Frauenstreik unserer Geschichte, nämlich der in Island. Am 24. Oktober 1975 gab es da den Frauenstreik. 90% der Frauen in Island legten ihre Arbeit nieder, um auf die fehlende Gleichberechtigung hinzuweisen, indem sie einfach nichts taten und das Land, die Institutionen und auch ihre Familien sich selbst überließen. Mit großem Erfolg. Jetzt habe ich eine große Vorliebe für Sprache, darum muss ich das einmal sagen. Es ist so schön. Gvennafrida Gurin hieß das nämlich in Island. Gvennafrida Gurin. Der Frauenruhetag. Der Frauenruhetag. So.
Ach, sehr schön. Ja.
Großer Erfolg, unter anderem sehr schnell danach die erste demokratisch gewählte Präsidentin der Welt, Vigdis Finnbogadottir. So. Mhm. Und jetzt gibt es die Ankündigung eines Frauenstreiks in Österreich, die auf diesen Frauenstreik in Island rekurriert, aber ihn gleichzeitig komplett historisch ignoriert, über den Haufen wirft, indem sie nicht sagt, das wäre ein Frauenstreik gewesen, ein Streik von 90% der Frauen in Island, sondern der Frauensternchen. Also sie rufen auch, also sie sagen, in Island hätten die Frauensternchen demonstriert und sie rufen für Österreich zum Frauensternchenstreik auf. Und ja, sagen auch auf ihrer Homepage, wir sind Flintersternchen, wo ich mich frage, was seid ihr denn jetzt, Frauensternchen oder seid ihr Flintersternchen?
Flintersternchen, echt, die sind so saudumm, das ist mich, das ist wirklich, da kann es, okay,
go, also go ahead. Meine These ist ehrlich gesagt,
sind wie die
das
Soldatinnen
Männer,
im Ersten Weltkrieg.
Da stecken Männer dahinter. Also auf der Homepage steht, wir sind Flintersternchen, jedoch sind uns alle Geschlechter willkommen. Die Ziele dieses Streiks sind maximal unklar, Zitat, alles für alle. und dann steht dann unten noch ein bisschen gleicher Arbeit, gleicher Lohn, Rente, körperliche Selbstbestimmung, selbstverständlich. Ja. Und dann steht auch das Ende des Patriarchats. Da wird es dann interessant, weil potenziell auch unlogisch, weil sie tatsächlich sagen, das Patriarchat ist nur eine vorübergehende Ausgeburt des Gebärneids. Was interessant ist, ne? Also, dass man hier dann doch von Geburt spricht und Gebärneid. Anyway, also da meine politische Einschätzung.
Finde ich auch spannend.
Ihr müsst, ja, finde ich auch interessant. Ja, ja. Also, genau. Da waren sehr unterschiedliche Leute am Werk, hier zu texten. Es bleibt aber das Gefühl, es ist unklar, für wen wollt ihr was erreichen? Und wenn ihr das nicht wisst, kann ich euch nur sagen, wird es schwierig, irgendetwas zu erreichen.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da ein bisschen beschäftigt. Mir ist potenziell Frauenstreik etwas sehr Sympathisches, weil historisch in der Schweiz, wir haben so viel erreicht. Ne? Und wem erzähle ich das? Du warst da mit beim ersten Frauenstreik, die Initiatorin oder du gabst den Anschluss.
Ich habe es erfunden, ich habe es gebracht von Island.
Er aber weißt du, diese
1991 diese in der Schweiz und hat genau die gleichen Auswirkungen gehabt übrigens. Und es war ein Gewerkschafterinnenstreik, aber dann haben alle bürgerlichen Frauen mitgemacht. Es war 1991, so eine 500.000 Frauen sind auf die Straße gegangen. Es lagen nicht alle, wenn Frau will, steht alles still. Es lagen nicht alle Maschinen, lagen still. Aber es war das wichtigste historische Ereignis für die Schweizer Frauen, die eben so spät das Frauenstimmrecht gekriegt haben, 1991, weil kurz darauf kriegten wir dann die erste sozialdemokratische Bundesrätin und das Gleichstellungsgesetz wurde endlich implementiert und die Wahlen 1993 waren ein Riesenerfolg für die Frauen. So viele Frauen gibt es seitdem fast nicht mehr, wenn ich rede von Gemeinden auf allen Ebenen. Also Frauenstreik war echt, auch 2019, Helvetia ruft in der Schweiz, als überparteilich der Frauenstreik in der Schweiz wieder quasi wiederholt wurde, hat eine große Auswirkung gehabt auf die Wahlen 2021. Auf die Wahlen 2019, der Streik war im Sommer, die Wahlen 2019, der Frauenanteil ist massiv gestiegen.
Massiv.
Also das war wunderbar. Eine wunderbare Frauenaktion mit Betonung auf Frauen. Da gab es keine Sternchen, keine Flintas, keine Menschen mit Uterus und so weiter und so fort. Und dann hat eben 2019, seitdem tobt der Gendersprach-Moralismus-Krieg, der nichts mehr mit Frauenbewegung
darüber
zu tun hat.
Darüber möchte ich gleich mehr erfahren von dir. Mit dem Fokus möchte ich einmal bei Österreich noch bleiben. Also um es ganz klar zu sagen, ne? Frauenstreiks sind ein sinnvolles Instrument, wenn klar ist, was erreicht werden soll. Ne? Das ist hier, scheint mir nicht gegeben. Ich habe recherchiert. Was mich ehrlich gesagt sehr ärgert, ist, dass wer auch immer hinter der Organisation steckt, keinerlei Ahnung zu haben scheint von der österreichischen Geschichte. Denn sonst hätten sie nicht auf 50 Jahre isländischer Frauensternchenstreik hingewiesen, sondern auf, jetzt muss ich rechnen, oh mein Gott, 133 Jahre österreichischer Frauenstreik.
Ach, denn großartig.
Verdammte Axt, warum kennt ihr eure Geschichte nicht, Österreicherinnen? 1893, erster verbriefter, organisierter Frauenstreik im Kontext der proletarischen Frauenbewegung in Österreich. 1893, kein Schwein weist darauf hin, wahrscheinlich reichen die Anzahl von Sternchen dafür nicht aus. Sorry. Dann sorry, ich rede mich hier in Rage, weil ich finde auch Frauenstreik, das ist eine Möglichkeit, Frauen sichtbar zu machen. Wie macht man Frauen sichtbar? Indem man Frauen sichtbar macht. So, wie machen es diese Organisatorinnen? Sie nutzen ein Bild eines, zugegebenermaßen, ein schönes Gemälde von Ramón Casas Garbo. 1866 bis 1932, was so eine liegende Frau auf einer Chaise Longue zeigt.
Oh my goodness me,
warum?
Das ist das offizielle Bild für den österreichischen Frauenstreik. Hat's denen alle ins Hirn geschmackt?
Hirngeschissen! Warum nehmt ihr nicht ein Bild einer Malerin, die eine Frau auf dem Sofa zeigt? Und ehrlich, ich habe das gesehen, dachte nur so, hallo? Es gibt doch dieses ganz berühmte... Es gibt mehrere, ne? Und es gab auch mehrere Malerinnen, liebe Österreicher. Sternchen, innen. Also mein Lieblingsbild, ne, von einer Frau, die chillt, ne, um es mal so zu sagen, hängt, wo ist denn das in Paris? War das Centre Pompidou? Ich meine, Suzanne Valandon. 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, eine dicke, zufriedene, rauchende Frau in Pyjama und Pyjama-Hose und Pyjama-Oberteil passen nicht zusammen. Warum macht ihr Frauen unsichtbar?
Ich hoffe jetzt nicht, dass du mich beschrieben hast. Nee. Warum machen die Österreicher? Ja, das
sorry,
ist ja,
so.
Also es ist eine großartige Geschichte. Ich wusste nicht, dass du so toll darüber recherchiert hast.
Also es war jetzt keine große Arbeit. Ich habe nur gedacht, wer steckt dahinter? Was wollen sie und für wen? Da bin ich schon mal auf diese Punkte. Und dann, wie transportieren sie es visuell? Und dachte ich, hä? Das Bild?
Ja, nee, das ist völliger Wahnsinn. Aber jetzt, ich bin natürlich nur auf den österreichischen Frauenstreik, Sternchen, Flinta, whatever, eben durch Heike Heinisch geraten, weil ich das Plakat gesehen habe mit einer schwarzen, sehr, sehr jungen Frau, also man könnte schon sagen Mädchen, mit einem Kopftuch, also quasi einer Verschleierung. Also immerhin siehst du das Gesicht, die Augen, Mund und Nase, aber das ist auch alles, was du siehst. Und dann eben, wir rufen zum österreichischen Frauenstreik auf.
Aber das Bild stammt meiner Meinung nach nicht von den Organisator-Sternchen, sondern vom Standard. Und ich habe das gesehen und musste als erstes laut lachen, weil das ja schon eine satirische Komponente hatte. Weil auf diesem Bild dieses Kindes, mit dieses verschleierten Kindes, schrieb der Standard: Frauenstreik, Doppelpunkt, Auszeit vom Patriarchat. Und ehrlich, ich wünsche es mir für niemanden mehr, als für verschleierte Kinder eine Auszeit vom Patriarchat zu haben. Und ich dachte, ach, ist ja interessant, ruft der Frauenstreik dazu ab, auf Kopftücher abzulegen. Das war mein erster Gedanke, das hätte ich sehr gut gefunden. Da wäre vielleicht auch Van der Bellen dabei gewesen und hätte sein Kopftuch, was er nie getragen hat, so.
Ich habe ja den guten Kommentar gelesen, außerhalb vom Patriarchat mit einer Verschleierungstaktik des Patriarchats, des absoluten Patriarchats zu zeigen. Also, lange Rede, kurzer Sinn für unsere Hörer und Hörerinnen, die wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mitkommen, von was wir reden. Erstens, wir reden über die Ausrufung des österreichischen Frauenstreiks durch FrauensternchenInnen in einem völlig verwahrlosten, sprachideologischen, gender-linken, woken Wahnsinn, der nichts mehr mit den Ursprüngen von Gleichstellung, Gleichberechtigung, Frauenfreiheit im Westen zu tun hat. Das ist auch Absicht. Es werden alle Insignien der ehemaligen, wirklich wichtigen Meilensteine innerhalb der westlichen bürgerlichen Demokratien werden enteignet, neu mit einem neuen Sprachdiktum belegt und moralisch aufgeladen, sodass die Gleichstellung die von Mann und Frau, die soziale Mobilität für Frauen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Abschaffung der Prostitution, Abschaffung der Leihmutterschaft, überhaupt nicht mehr auftauchen im Feminismus, im postmodernen Feminismus, sondern alle Werte, umgekehrt werden. Also alles, was wir mit diesen Begriffen von Feminismus, Gleichstellung, Befreiung, sogar einer Auszeit des Patriarchats verstehen, hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Das sind kodierte postkoloniale sprachideologische Moralismen. Und da möchte ich schnell eine Theorie bringen.
Oh ja.
Und zwar, deshalb habe ich gesagt, ich möchte über das Böse in Frauen sprechen. Ich habe das vorbereitet, weil ich erfahren habe, dass am 11. Oktober 2025 in Bern, als über 75 Gebäude zerstört wurden, ein Restaurant so abgefackelt wurde, dass fast 11 Menschen darin gestorben sind. In einer sogenannten Pro-Palästinenser-Demo, die übrigens genau zum Waffenstandsdeal verabredet wurde. Also es war eine der brutalsten, dreckigsten Demonstrationen voller Judenhass in dieser kleinen beschaulichen Stadt Bern. Und die Polizei hat über 550 Leute festgenommen und dann eine Statistik geliefert, wer alles unter, also so klassische schöne, ich liebe die Berner diesbezüglich, Statistik oder Mann, Frau, Ausländerinnen, Nicht-Ausländer und so weiter und so fort. Weil die festgestellt haben, es waren tatsächlich 50% Frauen unter den festgenommenen Randaliererinnen, Terroristinnen, terrorverheimlichten Bombenaktivistinnen in Bern. Stell dir das
50%
vor. 50%. Und deshalb will ich über das Böse der Frauen reden. Und nicht Frauen als Opfer, sondern Frauen als Verleugnerinnen, als politische Mittäterinnen und als moralische Entwaffnerinnen. Es war kein Zufall, dass 50% der Randalisierenden in Bern eben nach dem Waffenstillstand Frauen waren. Wer jetzt sagt, aber es sind doch Ausnahmen, der hat noch nie eben von der Geschichte der Frauen gehört. Beispielsweise der Kulturrevolution in China. Mao hat da mindestens 50% der Frauen mit seinem moralischen Diktum «Frauen tragen die Hälfte des Himmels» mobilisiert. Sie trugen auch mindestens zur Hälfte die Kulturzerstörung, die jungen Frauen. Von dem hören wir nie. In der chinesischen Kulturrevolution waren es Schülerinnen, die ihre Lehrerinnen ohrfeigten, Studentinnen, die ihre Professorinnen folterten, die Bücher verbrannten, die Kunst zerstörten. Da gibt es x Filme davon. Nicht, weil sie böser waren, sondern weil sie moralisch dem gängigen Anpassungsschema der maoistischen Kulturrevolution entsprachen. Und ich habe schon mehrmals in der Podcastin die These vertreten, junge Frauen vor allem sind wegen ihrer Reproduktionsfähigkeit das angepassteste Geschlecht. Die machen alles mit. Alles.
Ja, nee.
Um dazu zu gehören. Lass mir jetzt natürlich machen sie das nicht, aber ich möchte schnell diese moralisierende, weißt du, wenn wir von Anpassung, also wenn Frauen das angepasste Geschlecht sind, aufgrund der biologischen Notwendigkeit, was passiert, wenn die neue Anpassung nicht so wie in unseren Frauenbewegungen, wo ich aktiv war, nicht Befreiung heißt für Frauen, sondern moralischer Fanatismus. Darüber rede ich jetzt, ohne Schonung, auch für uns als Frauen. Warum? Frauen sind kulturell so trainiert, soziale Signale extrem präzise zu lesen. Das wird auch in der Klassengesellschaft, in der Klassentheorie von Bourdieu beschrieben. Die Angestellten wissen immer über ihre Feudalherren Bescheid. Und zwar alles, vom Essen bis zum Anzug, alles. Die Feudalherren haben keine Ahnung von ihren Angestellten. Und Frauen im unterdrückten System, im Patriarchat, werden kulturell so trainiert, wir sind es immer noch, soziale Signale extrem präzise zu lesen. Und bei jedem neuen Signal reagieren die Frauen punkto moralisch richtig handeln, da funktionieren sie viel präziser als Männer. In Institutionen, Universitäten, Medien, NGOs übernehmen sie deshalb die moralische Kodierungsarbeit. Deshalb sind ja Frauen an der Speerspitze von Gender. Männer sind Frauen, Frauen sind Frauen, man darf gar nicht mehr Frauen nehmen. Das sind alles Frauen, die an der Spitze sind. Sorry. Natürlich werden in der Wissenschaft dann vor allem Männer zitiert, aber das hängt mit was anderes zusammen. Aber wer bringt diese moralische Kodierungsarbeit mitten in unsere Gesellschaft und richtet sich gegen ältere Frauen beispielsweise oder überhaupt gegen alle Frauen? Sie korrigieren Sprache, sie säubern Inhalte, sie löschen Zitate und sie machen das im Namen von Gendersensibilität oder kolonialer Aufarbeitung, weil das die neuen Signal, die neuen moralischen Codes sind. Diese digitale Kulturrevolution, so wie sie Magersucht als Befreiung, also Anorexie, oder wie sie alle Süchte, alle völlig perversen Selbstzerstörungstaktiken als Emanzipationsbewegung umdeuten, oder? Oder Only Friends, also wie sie auch sogenannte Sexarbeit, also der Verkauf von Menschenfleisch propagieren und laut schreien und in allen Gesetzen auch Erfolg tragen. Das ist genau, weil Frauen kulturell trainiert werden, soziale Signale so präzise zu lesen, und sie machen jede Herrschaft mit. Und die haben halt offensichtlich, die Frauenbewegung war immer, wenn es eine Befreiungsbewegung war, jetzt im Rückhinein muss ich gestehen, das war eine Elitebewegung. Dass in den 1980er und 90er Jahren so viele Frauen mitgelaufen sind, unter den tollen Slogans, wenn Frau will, steht alles still, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mindestens die 50% der öffentlichen Aufträge, Institutionen und so weiter. Da sind einfach Frauen mitgelaufen, weil das der Zeit der sozialen Signale entsprach, aber nicht aus Überzeugung. Und dass Frauen, wenn sie wirklich für Menschenbefreiung oder Demokratie, für wirkliche westliche Demokratien einsetzen, das ist immer nur eine Elite. Und das ist das Erschütternde, was ich feststellen muss.
Geschätzte Regula Stempfli, ich möchte dich selber zitieren und sagen, ich habe hier ein großes Unbehagen.
Ja,
denn warum?
Ich auch. Ja.
Frauen und Männer nähren sich aus demselben Diskurs. Deswegen sind Frauen nicht per se klüger als Männer, sondern sie kriegen dieselbe patriarchale Scheiße mit wie Männer. Deine Beschreibung ist völlig richtig und schockierend. 50% in Bern haben zur Zerstörung der Altstadt beigetragen. Das bedeutet auch 50% waren
skandiert.
Absolut, 50% waren Männer.
Ja.
Dein Fokus ist sehr viel schärfer auf Frauen aus Gründen. Ich möchte aber die Gegenrede halten. Es waren in der Geschichte der Menschheit immer, immer Frauen, die sich für Frauenrechte eingesetzt haben.
Ja,
ohne Frauen, die sich engagiert hätten.
Mhm.
Naja, also ich habe vorher Frauenstreik in Österreich genannt, ne? Adelheid Popp und Amalie Seidel.
Aber das war 19. Jahrhundert, als die Frauen keine Rechte hatten, und es war eine Minderheit der Frauen, die, sie waren ja auch nicht erfolgreich, sorry. Also der gleiche Lohn für gleiche Arbeit hat ja 150 Jahre gebraucht und ist immer noch nicht durchgesetzt.
Naja, also ich finde die Einführung des 10-Stunden-Tages und später des 8-Stunden-Tages schon eine wirklich, wirkliche Errungenschaft. Die Einführung die Erkämpfung des Frauenwahlrechts aktiv und passiv finde ich auch eine Errungenschaft. Und die Öffnung von Bildung und die Zugänge von Berufen, das waren Frauen. Hätten Frauen nichts gesagt, die Männer hätten nie was geändert. Never, never, ever. Dein Punkt ist aber trotzdem ein absolut richtiger. Denn wenn Frauen sich gegen Frauen engagieren, ist es besonders schmerzhaft. Und ich darf dir sagen, wir sind hier in einer Tradition. Hedwig Dohm hat darüber einen ganzen Aufsatz geschrieben, weil sie sich so geärgert hat im 19. Jahrhundert und Beginn des 20. Jahrhunderts, dass es etablierte Schriftstellerinnen aus reichem Haus war, Philosophinnen aus reichem Haus, die in Zürich studieren konnten, die dann zurückkamen nach Berlin und die schlimmsten Sachen über Frauen geschrieben haben. Hm. Und gesagt haben, nein, die Frauen brauchen keine Rechte, weil sie sind doch die Kugel und sie bringen durch ihre Kugelhaftigkeit etwas ganz Besonderes in unsere Gesellschaft. Und später, ne, das hat absolut Tradition, im 20. Jahrhundert war das die ehemalige ARD-Tagesschausprecherin Eva Rüsebümpf-Herrmann, ne, die auch sagte, die Aufgabe der Frauen, wirklich schrieb sie in ihrem Buch, ist Apfelkuchen zu backen. Es gab die immer und Hedwig Dohm hat, hat im 19. Jahrhundert schon alles gesagt, was man dazu sagen muss, dass das besonders schlimm ist und dass diese Frauen, die sich so sehr heute für Hamas und blabliblub einsetzen, die sollen doch mal das nächste Flugzeug nehmen und gucken, wie glücklich sie werden unter der Hisbollah, unter den Mullahs, unter der Hamas.
Du hast absolut recht.
Aber ich lasse es nicht zu. Nein, ich lasse es nicht.
Ja,
ich weiß,
nicht gesagt, ich alle
weiß,
Frauen.
Doch, hast du gesagt. Ich weiß, du meinst das nicht, aber es ist so. Und wir empfinden das auch so. Aber es stimmt nicht. Ich sehe es nicht so. Du siehst es nicht so. Und gerade die Frauen, die jetzt, wir schalten uns zusammen am 18. Oktober, die gerade jetzt in Köln demonstrieren und es werden wahrscheinlich wieder ganz wenige Frauen sein, unterstützt von einigen Männern, gegen die frauenverachtende, frauenversklavende Wish-for-a-Baby-Messe. Das sind alles Frauen. Und würden die Frauen das nie machen, würde nichts passieren.
So. Also jetzt bist du, aber jetzt, du bist so unfair. Du versuchst mir alles in den Mund zu legen, was dir irgendwie passt. Das stimmt überhaupt nicht. Das bestätigt meine These. Es ist immer eine Elite, offensichtlich. Ich habe immer gemeint, Frauen, also eben, wir sind nicht eine Elite, sondern
aber
wir sind eigentlich, wir gehören dazu. Mhm. Es ist eine, die große, was ich beschrieben habe, wenn ich den Satz sage, Frauen sind das angepasste Geschlecht, sind Männer auch, ich habe mich jetzt nicht mit den Männern auseinandergesetzt und der Soziologie der Anpassung vom Untertan,
sondern ich habe was ganz Wichtiges erzählt, in
Schrittweisen, was welches ist die neue Erkenntnis? Und es ist eine neue Erkenntnis. Also wenn Frauen, die sozialen Signale, wenn wir Frauen sind immer noch darauf trainiert, auch biologisch trainiert, soziale Zeichen sehr fein zu lesen und zu verstehen. Deshalb, oder viele Männer sagen doch, oh, es gibt ja auch tausend Witze, ich verstehe die Frauen nicht. Mhm. Weil im Geschlechterverhältnis es entscheidend ist für Frauen, die Männer zu verstehen und sie lesen zu können. Weil, wie gesagt, Männer haben Angst davor, lächerlich gemacht zu werden, Frauen haben Angst davor, ermordet zu werden. Wir lernen sehr früh, die sozialen Signale zu lesen, was uns unser Überleben ermöglicht. Und von dieser Theorie bin ich zu dir der moralisierenden Theorie gekommen, die es jetzt in derselben Logik in neuer Verpackung gibt. Nämlich, was ist ja passiert mit der Frauenbewegung seit 5 Jahren, also respektive seit der digitalen Revolution, als die Normalen gemordet wurden und nur noch die Extreme ganz links und rechts auch kodiert gepusht werden mit Trolls und allem, also all der Theorie, die wir schon erwähnt haben. Was passiert? Erst wird die Sprache gesäubert, dann werden die Symbole umkodiert und dann wird Widerstand gegen diese Sprechakte, beispielsweise das Selbstbestimmungsgesetz in dem deutschen als Gesetz in Deutschland, wird dann der Widerstand als moralisch unzulässig deklariert. Und wie gesagt, Isabel Rohner,
auch rechtlich unzulässig.
Wir mussten, wir haben mit Frauen und ein paar tollen Männern gegen dieses Selbstbestimmungsgesetz gekämpft wie Löwinnen. Aber wir sind angetreten gegen Frauen, die Lisa Maus, fiese Maus oder Paus oder Nancy Fraser oder wie sie alle heißen. Wir treten immer noch an gegen Frauen, die in einer Mehrheit mit einer moralischen, sozialen Kodierung alle Frauen vernichten wollen, die es wagen, diesen sogenannten Progressiven sich entgegenzustellen. Und das ist der Hammer. Das ist ja der Hammer, weshalb der Markus Lanz eine feministische Diskussion führt. Jetzt halte ich fest, mit der AfD, irgendwie von Storch oder von Blitz oder was nicht was. Und der Linken und einer extremen Linken, deren Name ich völlig verdrängt habe. Da saßen zwei Frauen. Die saßen in diesem Talk. Und deshalb empfehle ich den allen. Die beiden vertreten alles, was ich verabscheue. Und zwar punkto Feminismus, punkto Demokratie, punkto Befreiung, punkto irgendwas. Und ich muss einfach sagen, die von Storch, die ich eben extra von Stolz oder von Blitz nenne, die war einfach viel gescheiter quasi, weil sie eine gelernte Juristin ist, oder was sie gesagt hat. Aber deshalb war sie die Einzige, die gegen das Selbstbestimmungsgesetz argumentiert hat in dieser Runde. Und alle anderen haben eben gezeigt, dass wer gegen das Selbstbestimmungsgesetz ist, ein Nazi, eine Fascho, eine Antidemokratin ist und eine Menschenverachterin. Deshalb meine Empörung. Es tut ihr nicht weh. Also wir können uns wahnsinnig aufregen über die Situation der Mädchen und Frauen in Afghanistan. Es tut mir viel mehr weh, wenn ich mich mit dir streiten muss oder und ich finde es extrem toll und klug, was du sagst, dass es eben Frauen und Männer sind. Ich aber einfach realisieren musste, dass diese moralische Umkodierung vor allem von vielen Frauen getragen wird.
Beziehungsweise Frauen gezielt genutzt werden auch und ne, eingeladen werden, um den Disput zu zeigen. No, wir haben jetzt mal wieder Frauen eingeladen. Guckt mal, die haben sich gestritten. Und dann kommt wieder das Label Zickenkrieg oder weiß nicht was. Nächsten Folgen kann man wieder mit Männern besetzen.
Nee, es waren die Extreme. Ja. Es ist soweit diese. Okay, Frauen sind das angepasste Geschlecht, sie können soziale Signale lesen, also wählen sie Seiten und moralisieren dann und sind die ersten Säubererinnen. Wie gesagt.
Das glaube ich nicht unbedingt.
Aber, also die Großmütter beschneiden die Mädchen in den afrikanischen Stammeskulturen.
Ja, richtig.
Die Großmütter oder die Mütter zwängen. Also ich hatte keine solche Mutter, du nicht. Aber ich kenne so viele Frauen, in 20-jährige, 30, 40, 50, 60, 70, 80-jährige Frauen, die erzählen mir die schlimmsten Geschichten über ihre Mütter.
Richtig.
Mütter, die ihre Töchter in Korsette gepresst haben, die ihre Töchter vergewaltigt haben im sozialen Sinn, dass sie überhaupt eigenständig denken zu können. Also ich höre furchtbare Geschichten.
Und das ist alles richtig und das ist alles wahr. Und trotzdem, ich habe so den Drang zu sagen, nicht alle Frauen. Wie die Jungs immer sagen, not all men. Ne?
Ja.
Es ist besonders schlimm und es tut besonders weh. Und es ist besonders und es hat auch besondere Auswirkungen, wenn es Frauen sind, die gegen Frauen agieren.
Weißt aber du, ich wollte es ja erklären.
Deine Erklärung ist sehr gut nachvollziehbar.
Ich finde das Moral, diese Moral, also ich mache mich ja da auch als Mittäterin. Ich habe ja all diesen Mist auch vorgeschlagen, der jetzt völlig entkernt wird von der ursprünglichen Absicht. Ich gehöre nicht nur zur Generation, sondern auch als Individuum zu den Menschen, die realisieren müssen, dass viele Dinge, die sie extrem klug benannt haben, extrem auch mit den wichtigen gleichstellungspolitischen Forderungen, wie Begriffe, gerade im linken Jargon, da bist du weniger drin, aber ich weiß genau, wenn ich das höre, das ist so dieses Trainings des linken
genau
Argumentierens,
das,
oder?
Genau
wie das gefüllt wird, wie das schnell ging, wie es gefüllt wurde, mit dem von Gegenteil. Einer neuen, genau. Mhm.
Mit dem, und weißt du,
das
genau
ich
dieses,
erschütternd.
Das ja. ist erschütternd, aber ja. ich sage dir, du bist nicht schuld. Und all die Feministen, also das, weißt du, wenn man diesen Gedanken nee, zu Ende, ja. Ende denken ja. würde, hieß es ja, naja, also dann braucht es auch keine Demokratiebewegung mehr, weil das, wenn das Volk blöd ist, läuft das Volk über den Abgrund. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Nee,
darum
nee,
geht es eben, ja. um Widerspruch auch auszuhalten und auch zu sehen. Natürlich, selbst körperliche Selbstbestimmung ist ein Ziel gewesen mhm. der Frauenbewegung. Selbstverständlich mhm. ging es schon im 18., im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert um körperliche Selbstbestimmung der Frauen. Da mit diesem Konzept wurde jetzt was völlig anderes gemacht und es führt bei mir auch dazu, wenn ich Texte lese, wo steht, wir fordern die körperliche Selbstbestimmung, dass ich denke, okay, für wen?
Ja.
Was wollt ihr genau? Ja. Wollt ihr die körperliche Selbstbestimmung für Männer, die eben körperlich selbstbestimmt über Frauenkörper bestimmen wollen? Also ja, das ist ja das ist Irre. So.
Ja,
aber
ja.
das macht die Forderung nicht falsch.
Mhm.
Das macht sie nicht falsch. Und das ist eher der Grund, warum, ehrlich gesagt, es eine Verpflichtung wäre der linken Parteien, der Grünen, getragen von Frauen, engagierten Frauen, gewählt jahrzehntelang von Frauen vor allem, das aufzuarbeiten und darüber offen zu sprechen. Aber das würde bedeuten, Widerspruch auszuhalten.
Ja.
Weißt du?
Und, womit wir wieder am Anfang sind.
Womit wir wieder am Anfang ja. sind. Und es, darf ich einmal sagen, weil es mir so wichtig ist und wir schon sehr fortgeschritten bei der Zeit. Diese Aktionen gerade gegen, oder dieser Protest in Köln, der jetzt gerade stattfindet, gegen die sogenannte Leihmutterschaft, das ist so, so wichtig und passt auch durchaus in den Kontext unserer ganzen Folge, unserer ganzen Themen, die wir heute besprochen haben. Also die Institution Lasst Frauen Sprechen, Frauenheldinnen und Just Gay Germany haben hier gemeinsam zur Demonstration aufgerufen gegen eine Messe, die auf deutschem Boden, auf Kölner Boden stattfindet und in der offen geworben wird für Leihmutterschaftsvermittlung, für Agenturen, für das Ausbeuten von Frauen, für das Kaufen von Frauenkörpern und damit das Kaufen von Kindern, obwohl das in Deutschland verboten ist.
Ja.
Und warum? Weil, naja, irgendwie geht es da um Frauen, es ist nicht so wichtig, scheint die Haltung zu sein. Und ich nehme meinen Hut vor diesen drei Institutionen, die auch einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln gestellt haben, diese Messe zu stoppen, beziehungsweise die Stadt Köln zu verpflichten, sofort konkrete Auflagen zu erlassen und Aussteller und Verträge, Aussteller auszuweisen, die hier in Deutschland etwas tun, was gesetzlich verboten ist. Und ich will verweisen, Adoptionsvermittlungsgesetz in Deutschland und das Embryonenschutzgesetz, die sind glasklar. Es steht unter Strafe und wird mit Gefängnis bestraft. Wer wirbt für Leihmutterschaft? Wer mhm. Leihmutterschaft vermittelt? Und dass da der Rechtsstaat offenbar bislang
versagt.
Nicht einschreitet und versagt.
Ja.
Es ist irre, aber es sind Frauen. Es sind bestimmt auch Frauen, die das Gleiche unterstützen, die da durch die...
Ne? Ja, ja. Also das, um das ging es mir tatsächlich nicht bei meinen Ausführungen.
I'm on
also
fire heute.
Ja, so. Ja, aber um das ging es mir. Und ich finde es ganz, ganz großartig, alle Frauenheldinnen, Frauen sagen Nein.
Und lass Frauen sprechen.
Lass Frauen sprechen,
gay
ja
Germany.
Genau. Und Just Gay Germany. Unbedingt auch finanziell unterstützen.
Ja.
Wir werden diese Diskussion weiterführen. Mir ging es in erster Linie darum, zu erklären, wie fassungslos es mich macht, wenn Vergewaltigung bei Jüdinnen beispielsweise nicht mehr gilt und wenn alle wichtigen Frauen gleichpolitischen Statements in ihr Gegenteil verkehrt werden und zwar ganz laut in die Öffentlichkeit geschrien werden, in Medien, Kultur und den Universitäten. Aber selbstverständlich, wenn wir auf das Gute in die Welt zählen, auf das Gute in der Welt zählen, müssen wir immer und jedes Mal auf die Frauen zählen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.